Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Hey, herzlich willkommen im Gottesdienst der Ecclesia Church. Hey, wir lieben das Frankenland und wollen das Frankenland echt erreichen mit der Liebe Gottes. Und wir feiern Gottesdienste in Ansbach, in Erlangen, auch hier in Nürnberg. Hey, wie wär's, wenn wir uns allen gegenseitig nochmal einen riesen Applaus geben? Wir sind gemeinsam unterwegs. Hey, und ich freue mich schon riesig auf Ostern, auf nächste Woche Sonntag, auch auf Karfreitag. Und ich glaube, wir werden richtig sehen, wie viele, viele Menschen wirklich zum Glauben finden und Jesus kennenlernen. Und deswegen, Leute, lasst uns echt die Leute einladen. Haben wir nochmal einen Flyer ganz kurz da? Dankeschön. Hey Leute, wer bei drei nicht auf dem Baum ist, okay, braucht diesen Flyer. Und echt ladet Leute ein, Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde. Und ey, ich glaube, Gott hat ganz, ganz viel Wunderbares vorbereitet an diesem Osterwochenende für dein Leben, aber auch ganz besonders für die Menschen, die noch nicht da sind. Und da wollen wir Attacke machen. Amen. Let's go. Das ist so wichtig. So, so wichtig. Ich lade dich mal ein. Wir starten eine neue Predigtserie, die heißt Jesus ist. Und du kannst dir selber mal überlegen, wie würdest du diese Aussage füllen in deinem eigenen Leben? Wer ist Jesus für dich? Was bedeutet Jesus für dich? Und ich möchte die nächsten Wochen einfach die Zeit nehmen und diese Aussage immer wieder neu füllen mit Aussagen darüber, wer Jesus ist und was das ganz praktisch mit deinem Leben zu tun hat. Und heute wollen wir mal starten mit dem ersten Teil dieser Serie. Jesus ist der Gekreuzigte. Jesus ist der Gekreuzigte. Und damit gehen wir direkt hinein auch in diese Karwoche. Und wir lesen gemeinsam einen Text aus Johannes 19, Vers 28 bis 30. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol die mal raus. Ansonsten gibt es auch in der Ecclesia App eine Predigtmitschrift von jeder Predigt mit allen Bibelstellen, mit allen Hauptpunkten. Und wir wollen da mal direkt hineingehen. Jesus ist der Gekreuzigte. Die Bibel sagt in Vers 28, Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, um zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Er sagte, ich habe Durst. Ja, ist auch Psalm 69 Zitat. Vers 29, und sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, steckten ihn auf einen Isopzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Ja, also wir gehen direkt hinein auch heute in dieser Predigt in die Kreuzigungsszene. Und ich möchte gemeinsam mit uns darüber reden, was bedeutet das, dass Jesus ausruft, es ist vollbracht. Der Gekreuzigte ruft aus, es ist vollbracht. Ich möchte noch einmal beten und dann wollen wir direkt in den Text hineingehen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort verändert uns, dein Wort ist relevant. Herr, wir beten so, dass dein Wort direkt Glaube bewirkt und in unsere Herzen spricht. An diesem Tag, in dem Namen Jesu. Amen. Amen. Hey, vielleicht gibt es ein Wort, was momentan dein Leben oder auch die Season deines Lebens besonders beschreibt. Und ich möchte heute auch besonders zu all denen sprechen, die sagen, hey, mein Wort der Season ist das Wort Druck. Ich empfinde Druck. Ich empfinde irgendwie einen Druck leisten zu müssen, einen Druck funktionieren zu müssen. Vielleicht merkst du auch, du spürst so einen innerlichen Druck, jemand sein zu müssen, der du gar nicht bist. Vielleicht empfindest du den Druck, mithalten zu müssen. Du vergleichst dich vielleicht mit anderen und da ist so eine Schwere, so ein Druck, so ein innerlicher Treiber in dir und du immer sagst, ich muss mithalten. Und selbst das ist ja wirklich etwas, glaube ich, was wirklich auch unsere Gesellschaft beschreibt, kann sich das aber genauso auch in unserem Glaubensleben wiederfinden. Du kannst auch diesen gleichen Druck in deiner Nachfolge empfinden, wo du vielleicht auch sagst, hey, ich empfinde auch diesen Druck, ja, zu merken, ich muss immer mehr kämpfen, ich muss immer mehr geben, ich muss immer mehr sein. Ich muss immer mehr tun. Wann komme ich eigentlich in diesem Glaubensleben an einen Punkt der Ruhe und des innerlichen Friedens, wo ich einfach weiß, wer ich bin in Jesus und darin ruhen darf? Nun, diesen Punkt gibt es für dich. Halleluja. Der gute Hirte, er lädt dich ein, an sein Herz zu kommen. Und diese Aussage, es ist vollbracht, ist, glaube ich, der Druckkiller. Diese Aussage, es ist vollbracht, es spricht direkt hinein in dieses Empfinden und in dieses Gefühl, ich muss mehr leisten, ich muss mehr werken, ich muss mehr tun. Nachfolge beginnt nicht mit deinem Einsatz, sondern sie beginnt immer mit seinem Einsatz. Nachfolge beginnt mit Vertrauen darauf, was er getan hat und nicht auf deine eigene Leistung. Und das ist so wichtig, weil wenn wir die Reihenfolge vertauschen, wenn wir denken, Jüngerschaft beginnt mit dem, was ich tue, dann kommt es ganz stark in eine Schieflage hinein. Und dann wird die gute Botschaft des Evangeliums irgendwie nur noch ein netter religiöser Ratschlag. Ratschläge sind auch Schläge. Und du merkst, wie der Ratschlag des Evangeliums dich nicht wirklich freisetzt, nicht wirklich dich in eine Freiheit hineinführt, sondern ja, es ist auch ein religiöses Joch, was dir irgendwo auferlegt wird oder auferlegt wurde und du dir selbst auferlegst. Und Jesus, er hängt hier im Kontext, er hängt hier am Kreuz, entblößt, misshandelt, zerschlagen, gequält. Und er trägt nicht nur einen körperlichen Schmerz, sondern die ganze Schande und die ganze Schuld und Last der Menschen, der Zorn Gottes, kommt auf ihn. Und der, der gesagt hat, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke vom Wasser des Lebens, der spricht jetzt am Kreuz, mich dürstet. Mich dürstet. Warum? Jesus dürstete, damit du und ich nie wieder geistlich verdursten müssen. Damit du weißt, er ging in die äußerste Gottverlassenheit hinein, wurde er verlassen, damit du und ich nie verlassen sein müssen. Es ist ein herrlicher Tausch, den wir am Kreuz sehen, aber es ist ein unfairer Tausch. Er bekommt meine Schuld. Ich bekomme seine Vergebung. Und dann kommt dieser Augenblick, Jesus ruft mit lauter Stimme. Lukas beschreibt es ganz eindrücklich, wo er sich in seinem letzten Atemzug, in seiner letzten Kraft noch einmal aufrichtet. Und mit lauter Stimme ruft Jesus, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Nun, was wir im Deutschen mit drei Wörtern beschreiben, es ist vollbracht. Dafür gibt es im Altgriechischen ein Wort, was hier steht und was hier ausgerufen wurde. Und dieses eine Wort ist Tetelestai. Tetelestai. Griechisch bedeutet vollenden, zu Ende bringen, erfüllen, abschließen. All das steckt in einem Wort, wofür wir drei Wörter gebrauchen. Aber es umfasst eine tiefe Bedeutung. Und ich glaube, man kann so leicht über diesen Text hinüberlesen, ohne die Schwere und die Fülle dessen wirklich im Geist auch zu ergreifen, was Jesus hier wirklich ausgesprochen hat. In der Antike wurde dieser Begriff oft gebraucht. Okay, das ist kein Wort, was Jesus jetzt irgendwie erfunden hat und dort ausgerufen hat oder so, sondern es war ein Begriff, der gängig war, der gebraucht wurde in unterschiedlichen Kontexten. Es gibt unterschiedliche Bilder aus der Antike. Wofür wurde Tetelestai gebraucht? Nun, das erste ist, Diener oder Sklaven haben dieses Wort gebraucht. Zur Zeit der Sklaverei, auch vor 2000 Jahren, wo Jesus gelebt hat, wenn ein Diener, ein Sklave eine Aufgabe erfüllt hat, die sein Herr ihm gegeben hatte, dann ging er zurück zu seinem Herrn und sagte, Tetelestai. Tetelestai, das bedeutet, Herr, ich habe alles getan, was du mir gesagt hast. Ich habe alles vollendet, was ich tun sollte. Ich habe den Auftrag vollständig zu Ende gebracht. Und es ist vollbracht, es ist erledigt. Und Jesus sagt selbst in Markus Evangelium, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Jesus ist gekommen als Diener. Und als Jesus am Kreuz hing und ausrief Tetelestai, hat er gesagt, Herr, was immer dein Auftrag war, was immer du mir gesagt hast, dass ich es tun soll, es ist vollbracht. Es ist vollendet. Das zweite ist Priester. Die Priester im Tempel, wenn du vor einigen tausend Jahren gelebt hast, auch als Jude und du wolltest Opfer bringen, dann konntest du nicht einfach irgendein Tier bringen, sondern das Tier, was du bringen musstest für dich und für deine Familie, es musste ein Lamm sein, was reines, was makellos ist und ohne Fehler ist, ohne Flecken ist. Ein schneeweißes, das allerbeste Lamm musstest du bringen. Und dann kam der Priester und er hat dieses Tier ganz genau untersucht. Er hat geschaut, ist das Tier gesund? Sieht es, ist es rein? Er hat sich das Tier angeschaut. Und wenn das Tier vollkommen war und rein war, dann hat er gesagt, Tetelestai. Dieses Tier ist perfekt. Das bedeutet, es ist vollkommen. Petrus sagt, ihr seid erlöst worden durch das kostbare Blut Jesu als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Tetelestai. Selbst seine Feinde fanden ja keinen Fehler und keinen Makel an Jesus. Pilatus hat gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Judas hat gesagt, ich habe einen unschuldigen Mann überliefert. Jesus ist das vollkommene, perfekte Lamm Gottes. Das dritte waren Künstler. Wenn ein Künstler ein Gemälde oder eine Skulptur fertiggestellt hat, dann ging er einen Schritt zurück, hat sich sein Werk angeschaut, seine Skulptur angeschaut und wenn es wirklich fertig war, hat er gesagt, Tetelestai. Das Werk ist vollendet, das Bild ist fertig und wenn du das Alte Testament anschaust, dann siehst du viele Hinweise, viele Schatten auf Jesus. Fast jede Seite spricht von Jesus. Sie zeigen auf Jesus hin, sie zeigen aufs Kreuz hin, aber du merkst, das Werk ist nicht vollendet. Du merkst, da ist noch jemand am Malen. Und dann siehst du, wie Johannes auf Jesus zeigt im Jordan. Und er ruft aus, siehe das Lamm Gottes, was ihn fortnimmt, die Sünden der Welt. Paulus sagt in Galater 4, Vers 4, als die Fülle der Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und du merkst, wow, hier passiert etwas. Als Jesus ausrief, Tetelestai, hat er gesagt, das Werk ist vollbracht. Der, auf den alle gezeigt hat, er ist da. Das Opfer wurde gebracht. Das Werk ist vollendet. Und das vierte waren Händler. Händler haben dieses Wort sehr oft gebraucht. Mit dieser Aussage, die Schuld wurde beglichen. Tetelestai wurde in einem geschäftlichen Zusammenhang benutzt. Wenn also ein Mensch einem anderen Mensch Geld schuldete, dann gab es einen Schuldschein. Und dieser Schuldschein, der wurde aufbewahrt und der wurde so lange aufbewahrt, bis der Schuldner das Geld zurückgezahlt hat. Und wenn das Geld zurückbezahlt wurde, dann hat er über diesen Schuldschein groß rübergeschrieben, Tetelestai. Die Schuld wurde beglichen. Und ich finde es krass, weil Archäologen haben solche alten Papyri gefunden, solche alten Quittungen gefunden und überall stand Tetelestai drauf. Die Bedeutung vollständig bezahlt. Und das ist genau das, was am Kreuz passierte. Denn wir sind alle Schuldner. Wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verpasst. Wir haben alle Schuld. Das Einzige, was wir verdient hätten, wäre die Hölle. Aber Jesus macht aus dem Minus meiner Schuld. Er nimmt den Schuldschein, er nagelt ihn ans Kreuz und er macht daraus Vergebung. Er macht daraus Versöhnung. Das ist das, was Jesus tat. Tetelestai. Tetelestai bedeutet, über den Schuldschein deines Lebens, schreibt Jesus rüber, es ist vollbracht. Es ist beglichen. Die Schuld wurde bezahlt. Und jetzt hör gut zu, der Auftrag des Vaters ist erfüllt. Was bedeutet es? Was bedeutet Tetelestai? Ein Wort. Was bedeutet, der Auftrag des Vaters ist erfüllt. Das vollkommene Opfer ist dargebracht. Das Werk der Erlösung ist vollendet. Die Schuld deiner Sünde ist bezahlt. Der Sieg über Satan, Tod und Sünde ist endgültig errungen. Alles in einem Wort. Alles in einem Wort. Come on, vielleicht können wir mehr als bei einem Golfturnier, vielleicht können wir alle mal ganz kurz Jesus mal einen kleinen Applaus bringen. Er hat es getan. Er hat es getan. Er hat es getan. Halleluja. sind ja hier nicht irgendwo, sondern wir, es ist ja kein Leichenschmaus, wir feiern den auferstandenen Herrn. Was bedeutet es, dass Jesus der Gekreuzigte ist? Das erste ist, für deine Notizen zum Mitschreiben, der Gekreuzigte, und da möchte ich kurz den Augenmerk drauf richten, hat alles vollbracht. Dieses vollbrachte Telestai, dieses Wort bedeutet, es ist wirklich alles vollbracht worden. Halleluja. Nicht fast, nicht teilweise, nicht irgendwann, sondern es wurde vollbracht. Hör zu, deine Rettung ist kein halbfertiges Werk, sondern es wurde vollbracht durch Jesus. Er sagt, ich habe es für dich getan. In Epheser 2, Vers 8, dort schreibt Paulus das und so eindrücklich. Er sagt, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und jetzt kommt der Kracher, Leute. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Was Paulus hier sagt ist, das, was Jesus hier getan hat am Kreuz, das hat Jesus vollbracht. Das ist sein Werk. Das ist nicht dein Werk. Es ist sein Werk. Und es ist vollbracht. Schau mal, ich habe mir aufgeschrieben, es ist jetzt vollbracht. Dieses Werk, es ist vollbracht. Du ergänzt das Werk Jesu nicht. Du verbesserst es nicht. Du sicherst es nicht ab und du trägst nichts dazu bei. Das ist das, was Paulus hier sagt. Schau mal, du hast zu deiner Rettung nichts beigetragen, außer der Sünde, die sie nötig machte. Nichts hab ich dem beigetragen. Es war alles nur Jesus. Es war alles sein Werk. Alles, was ich getan habe, war gesündigt. Alles, was ich an den Tisch bringe, ist mein Müll, meine Schuld, mein verdorbenes Herz, mein Stolz, meine Rebellion. Wisst ihr, wenn wir aufhören, uns selber das Evangelium zu predigen, dann wird's dunkel um unsere Seelen. Wir müssen jeden Tag, ihr Lieben, vom Evangelium leben. Das Evangelium, es ist unser täglich Manna. Das Evangelium ist nicht nur das, was dich zu Jesus bringt. Es ist das, was dich bei Jesus hält. Das Evangelium ist nicht das ABC des Christen. Es ist das A bis Z. Das Evangelium ist Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft. Es ist eine Kraft, die du täglich, die ich täglich brauche. Und wenn ich aufhöre zu verstehen, dass er es getan hat, dass er es vollendet hat, dass es nicht mein Verdienst war, wenn ich aufhöre, mir das zu predigen, dann wird aus meinem christlichen Glauben ganz schnell eine Werksgerechtigkeit, wo ich denke, ich muss dem Werk noch was hinzutun. Und dann, ihr Lieben, dann kommen wir in so ein Leistungsding hinein, dann kommen wir in so ein Druckding hinein, was du vielleicht von deiner Arbeitsstelle oder von irgendwoher kennst. Und du überträgst es auf deinen christlichen Glauben, weil du denkst, hey, warte mal, das ist doch zu gut, um wahr zu sein. Ich muss dem doch noch was hinzufügen. Nein, musst du nicht. Jesus hat es bereits getan. Alistair Begg ist ein schottischer Prediger. Der hat mal eine Predigt so angefangen, hat mit einer genialen Frage gestartet und hat gesagt, wenn du heute Nacht sterben würdest und vor Gott stehen würdest, was würdest du sagen, um in den Himmel gelassen zu werden? Warum sollte Gott dich in den Himmel lassen? Nun, wenn du diese Frage in der Ich-Form beantwortest, dann bist du irgendwann im Laufe deiner Nachfolge falsch abgebogen. Hallo, seid ihr noch da? Hey, wenn wir es in der ersten Person Singular beantworten und sagen, na ja, warum sollte Gott mich in den Himmel lassen? Ja, ich glaube ja. Ich habe gute Werke getan. Ich, mich, meiner, mir. Deswegen bin ich hier. Ihr Lieben, lasst euch sagen, die einzig richtige Antwort, sie steht nicht in der Ich-Form. Sie steht in der Er-Form. Er, Jesus. Warum sollte Gott mich in den Himmel lassen? Nicht ich, sondern er. Und ich finde es so krass, wenn man sich jetzt mal vor Augen hält und sich die Geschichte durchliest im Johannesevangelium von dem Schächer am Kreuz, von dem Verbrecher am Kreuz. Ja, und sich mal überlegt, wow, dieser Verbrecher am Kreuz, was für eine unglaubliche Geschichte. Wenn ich weiß nicht, wenn ich irgendwann mal im Himmel bin und ich kann es kaum erwarten, diesen Typen mal kennenzulernen. weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ich denke immer darüber, hey, boah, wen will ich alles kennenlernen? Ja, zu wem renne ich als erstes? Mit wem möchte ich in eine Kleingruppe? Und ich würde sagen, hey, mit diesem Typen, der da neben Jesus hing, mit dem würde ich gerne eine Kleingruppe. Weil ich würde ihm gerne mal ein paar Fragen stellen. Und meine allererste Frage wäre, wie hast du es hier eigentlich in den Himmel geschafft? Bro, wie? Tell me. Wie hast du es in den Himmel geschafft? Ich meine, du hast Jesus verspottet, du hast ihn verhöhnt mit dem anderen Typen zusammen. Du warst in deinem ganzen Leben noch nie in einem Gottesdienst. Du warst nie in einer Kleingruppe. Du warst nie bei Next Steps. Come on, du Buße. Du hast nie in einem Dream Team gedient. Was geht ab? Hey, du hast noch nie das Abendmahl genommen. Du bist noch nicht mal getauft. Wie um alles in der Welt hast du es bitte in den Himmel geschafft? Und dann kann ich mir vorstellen, wie so Petrus in der Kleingruppe vielleicht mal so vorbeikommt, als so Kleingruppencoach, ja. Und dann so, guck, was machen die da und so. Und ich glaube, stell mir das denn so vor, dass Petrus eigentlich sagt, ey, stimmt. Wie hast du es eigentlich in den Himmel geschafft? Und Petrus ihn anschaut und sagt, hey, kennst du überhaupt die Doktrin der Rechtfertigung allein aus Glauben? Ich meine, der reformatorische Gedanke. Der Typ würde Petrus anschauen und sagen, sag mal, was ist das, ja? Glaubst du an die Autorität der Schrift? Ich würde sagen, ich habe mein Leben noch nie die Bibel gelesen. Warum, lieber Verbrecher am Kreuz, auf welcher Grundlage, warum bist du hier? Und ich glaube, Petrus würde ihn das so ein bisschen frustriert fragen. Warum bist du hier? Und weißt du, was der Mann antworten würde? Ich stelle es mir vor, er würde antworten, der Mann am mittleren Kreuz, der hat gesagt, ich darf kommen. Und deswegen bin ich hier. Der Mann, der in der Mitte hing, der hat gesagt, ich darf kommen. Ich habe es nicht verdient. Ich kann nichts dafür. Aber er hat gesagt, ich darf kommen. Deswegen bin ich hier. Es gibt nur eine Antwort, wie du und ich es in den Himmel schaffen. Und das ist außerhalb von uns. Es liegt an seiner Gnade. Es liegt an seinem Werk. Es liegt daran, dass er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Sein Blut vergossen für meine Schuld. Alles, was ich an den Tisch bringe, ist nicht gut. Aber alles, was er draus macht, ist Leben, ist Vergebung, ist Heilung, ist Befreiung. Jesus hat es getan. Alle Ehre Jesus. Come on, können wir Jesus mal kurz einen Applaus geben? Halleluja. Er hat gesagt, du darfst kommen. Und das ist die Power drin des Evangeliums. Sag Jesus, danke. Der Mann in der Mitte hat mich erlöst. Der Mann in der Mitte lädt mich ein zu kommen. Er nimmt meine Schuld, er nimmt meinen Stolz. Das Kreuz begegnet unserer tiefsten Sehnsucht nach, wirklich auch nach Liebe und nach Vergebung. Und Jesus tat es. Das zweite ist, der Gekreuzigte trägt deine ganze Schuld. Und ich möchte da hineinsprechen, echt zu Leuten, die hier sind und du kämpfst mit Scham und du kämpfst mit einer inneren Anklage. Und es ist wichtig, dass wir unsere Sünden bekennen. Es ist wichtig, ja. Gnade ist kein Freibrief zum Sündigen, sondern es ist die Kraft, nicht mehr zu sündigen. Gnade ist eine Kraft, es befähigt dich in Reinheit und in Lauterkeit und in Integrität Jesus nachzufolgen. Aber trotzdem kommt der Teufel immer wieder mit Scham und er kommt immer wieder mit innerer Anklage und du bekennst die Dinge vor Jesus, aber er holt immer wieder diese Sachen vor. Nun dieses Wort Tetelestai, und es wird jetzt ganz kurz ein bisschen theologisch, aber bitte bleib mit mir, okay? Tetelestai ist in einer ganz wichtigen grammatikalischen Form geschrieben, nämlich im Perfekt. Und dieses Perfekt ist entscheidend, denn der griechische Perfekt drückt eine abgeschlossene Handlung mit gegenwärtiger Relevanz aus. Das Werk wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit vollendet. Und jetzt kommt es. Aber seine Auswirkungen dauern bis in die Gegenwart hinein. Es ist etwas passiert ist, aber die Auswirkung dessen wirkt bis ins Heute hinein. Tetelestai ist die Perfektform des Verbs teleo. Und das ist so wichtig eben von der Bedeutung her. Weil das steht im direkten Gegensatz zu religiösen Systemen, die ein fortlaufendes Werk voraussetzen. Im Judentum zum Beispiel, ja, auch im ersten Jahrhundert, wurden Opfer gebracht. Ja, in anderen Religionen, dann werden Gebete gesprochen, da wird gefastet und all diese Dinge. Und man tut all diese Dinge, um ein Werk zu vollenden. Es braucht sozusagen ein Hinzutun des Empfängers, damit das Werk vollendet wird. Der christliche Glaube hingegen ist etwas völlig anderes. Es geht nicht darum, dass wir dem Werk etwas hinzufügen durch unsere, und ich bin voll fürs Beten, ich bin voll fürs Fasten, aber es bedeutet nicht, dass wir dadurch mehr geliebt und angenommen sein, als allein durch die Tatsache, durch das, was Jesus Christus bereits für uns getan hat. Deswegen sagt der Hebräerbriefschreiber, er entfaltet diesen Gedanken über mehrere Kapitel. Er sagt, Christus sitzt zur Rechten Gottes, nachdem er durch ein einziges Opfer für immer die vollkommen gemacht hat, die geheiligt werden. Das bedeutet, dieses Opfer, was Jesus brachte, es ist bereits perfekt. Es ist bereits vollkommen. Und du und ich, wir können diesem Opfer nichts mehr hinzufügen. Es ist bereits ausreichend. Es ist bereits vollendet. Versöhnung mit Gott, Vergebung unserer Sünden und eine vollkommene Rechtfertigung. Und dieser Zustand bleibt in seiner Gültigkeit bestehen. Hallo, seid ihr noch da? Okay, das ist diese Power von diesem Wort Tetelestai. Und das ist der Kern auch der paulinischen Erlösungslehre. Erlösung ist nicht ein Prozess, den wir durch eigene Werke zu Ende bringen müssen, sondern eine vollendete Wirklichkeit, in der wir wirklich jeden Tag im Glauben leben. Er, der das gute Werk in euch begonnen hat, er wird es auch vollenden. Ja, es gibt eine menschliche Verantwortung, dass wir festhalten, dass wir darin laufen. Aber dadurch, versteht ihr, dadurch ändern wir nicht das, was passiert ist, in seiner Wirksamkeit und in seiner Kraft. Halleluja. Das dritte ist, der Gekreuzigte ist auch jetzt noch dein Fürsprecher. 1. Johannes 1, Vers 9, doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich liebe diesen Vers so sehr. Es ist ein Vers, den wir in jedem Kleingruppenleitertraining auch sagen, weil wir sagen, hey, das ist die Kraft von Gemeinschaft. Ja, wenn wir bekennen, wenn wir einander bekennen, wenn wir Dinge sagen, wo wir sagen, hey, da gibt es Dinge in meinem Leben, da mache ich eine Schublade auf und die Dinge sollen ans Licht. Ja, hey, wir alle haben Probleme, come on. Ja, wenn du sagst, dass du keine Probleme hast, dann ist das wahrscheinlich dein allergrößtes Problem. Aber wir alle haben Dinge, mit denen wir kämpfen, mit denen wir strugglen und wir brauchen einander. Und was genauso wichtig ist, wir müssen diese Dinge bekennen, ans Licht bringen. Der Teufel möchte immer, dass du die Klappe hältst und die Dinge für dich behältst und alles mit dir selber ausmachst. Bekenne, bekenne, bekenne. Kleingruppen sind dafür der Hammer. Was mich aber an diesem Vers so bewegt, ist dieses Wort gerecht. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu. Ich verstehe das, dass Gott treu ist. Aber warum ist er denn gerecht, wenn er Sünden vergibt? Das ist doch ungerecht. Es ist ungerecht, Sünden zu vergeben. Aber warum ist er dadurch gerecht, dass er Sünden vergibt? Was bedeutet die Gerechtigkeit Gottes? Nun, Johannes beantwortet diese Frage selber in 1. Johannes 2, 1 bis 2 sagt er, meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Das ist Power, okay, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, come on, ja, irgendwer da, der sagt, okay, Haken hinter, aber wenn es doch geschieht, okay. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Und jetzt geht's los. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Jesus Christus, der vor dem Vater in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er trägt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Inwiefern ist Gott gerecht, wenn er Sünden vergibt? Nun, du musst dir vorstellen, so ein bisschen wie so ein Gerichtssaal, ja. Wir haben Satan als Ankläger. Wir lesen das in der Offenbarung 12, Vers 10. Dort steht, dass Satan der Ankläger der Brüder ist. Ja, er klagt uns an vor Gott. Er nimmt Sünden, die wir begangen haben, und er klagt uns damit vor Gott an. Und dann, guck mal, ich habe es aufgeschrieben, der zweite Punkt ist, Jesus unser Fürsprecher. Jesus unser Fürsprecher, das ist das, was wir gerade gelesen haben. Jesus unser Fürsprecher. Und jetzt kommt die Power, Leute. Denn, versteht ihr, wenn wir sündigen, dann muss es wie vorstellen, dass der Teufel kommt und sagt, wie in einem Gerichtssaal und uns anklagt vor Gott. Und er sagt, euer Ehren, Konsti hat schon wieder gesündigt. Sünde 2.364.865. Diese Sünde verdient den Tod. Diese Sünde verdient den Tod. In deinem Wort steht, euer Ehren, nicht ein Strich, nicht ein Jota des Gesetzes darf vergehen. Und laut Gesetz ist Konsti schuldig. Er verdient den Tod. Und da kommt der Ankläger. Ja, und du kennst vielleicht diese Anklage. Du kennst diesen Ankläger. Vielleicht hast du es selber schon erlebt. Vielleicht ist es auch manchmal eine Stimme in dir. Da kommt der Ankläger und er klagt dich an für deine Sünden und beschuldigt dich. Und dann stelle ich mir so vor, hey, und dann ist es fast so, ja, als wenn es im himmlischen Gerichtssaal kurz ruhig wird. Alle fragen sich, hey, was passiert jetzt? Und dann steht hinten im Gerichtssaal jemand auf und sagt, Einspruch, euer Ehren, Einspruch. Und dann schaust du nach hinten und es ist Jesus Christus selbst, der aufsteht, zu deiner Anklagebank kommt und sich an deine Seite setzt. Und der dann wirklich Wort für dich ergreift. Er ist unser Fürsprecher, er ist unser Anwalt, er ist unser Verteidiger. Und denkt daran, ein guter Anwalt sagt nicht einfach nur, euer Ehren, ich bitte um etwas Gnade, ich bitte um ein wenig Barmherzigkeit, sondern dieser Anwalt, er hat einen sehr, sehr starken Punkt. Er hat nämlich etwas, wow, was ihm Recht gibt. Und das ist unser Herr Jesus. Also ich stelle mir vor, wie Jesus neben mir steht und dann ungefähr sowas sagt, euer Ehren, es stimmt, Konsti hat wieder gesündigt und es stimmt, dass seine Sünde den Tod verdient. Aber, und dann hebt er seine Hände hoch und sagt, schaut auf meine Wundmale. Ich habe für Konsti bezahlt. Ich habe für Konsti bezahlt. Ja, warte. Ich habe mein Leben gegeben für Konsti. Ich habe alles, ich habe das Urteil getragen. Schaut auf meine blutigen Wunden. Ich bin ans Kreuz gegangen und euer Ehren, es wäre falsch, es wäre ungerecht, dieselbe Sünde zweimal zu bestrafen. Ich habe alles für ihn gegeben. Und deswegen fordere ich nicht Barmherzigkeit, sondern ich fordere Gerechtigkeit auf der Grundlage meines vergossenen Blutes. Guck mal, ich habe aufgeschrieben, Jesu Fürsprache lautet nicht, bitte sei gnädig, sondern ich habe für diese Schuld bezahlt. Da ist die Power, Leute. Jesus hat für diese Schuld bezahlt. Und jeder einzelne von euch, hey, wir haben einen Fürsprecher im Himmel. Sein Name ist Jesus. Er verwendet sich für uns. Er tritt für uns ein. Und wir haben einen Ankläger auf dieser Erde und die Bibel sagt, dass diese Welt, in der du lebst, unter der Herrschaft des Vaters der Lüge steht. Und es ist so wichtig, Leute, dass wir uns positionieren und dass wir das Blut Jesu anwenden auf unser Leben, auf unsere Schuld, auf unsere Sünden. Und dass wir sagen, Jesus, dein Blut hat Kraft. In deinem Blut ist Macht. Jesus, dein Blut, es bedeckt meine Schuld in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Dein Blut hat Power, Jesus. Und dein Blut proklamiere ich, Jesus, über meine Gedanken, über alles, was ich tue, Jesus, an diesem Tag. Und ich danke dir, Vater, dass ich mit der Kraft dieses Blutes in diesen Tag hineingehe. Und Leute, da ist so eine Power, da ist so eine Power drin. Wenn wir verstehen, was es bedeutet, dass Jesus über dein Leben ausgerufen hat, es ist vollbracht. Es wurde alles bezahlt. Und wir leben in dieser Kraft, in der Kraft der Gnade. Komm, wir schließen mal gemeinsam die Augen. Gott ist so gut, Halleluja. Hey, danke Jesus. Du bist so ein guter Gott, Herr. Wir erheben dich, Jesus, und wir danken dir. Wir preisen dich, Jesus. Du hast es getan, Jesus. Oh, Herr, danke. Du liebst uns, Herr, trotz unserer Schuld, trotz unseres Versagens. Du bist nicht gekommen, um uns zu richten. Du bist gekommen, um uns zu retten. Herr, wenn du hier sitzt heute und du sagst, oh, ich brauche das Blut Jesu. Ich brauche Jesus. Vielleicht hast du mal eine Entscheidung getroffen für ihn. Mittlerweile gehst du deinen eigenen Wege. Vielleicht lebst du auch nicht mehr in dieser Wahrheit. Und heute ist es an der Zeit, umzukehren. Vielleicht merkst du auch gerade, du bist direkt auf dem Weg in die Hölle. Und heute möchtest du umkehren. Und mit allem, was du bist, dich Jesus zuwenden. Hey, dann komm heute zu ihm. Du brauchst dafür nicht aufstehen, brauchst auch nicht hier nach vorne kommen, aber auf deinem Sitzplatz kannst du jetzt Jesus anrufen und ihn bitten, dir deine Sünden zu vergeben, dein Herz zu erneuern und dir ein neues Leben zu schenken. Hey, ich möchte so gern mit dir zusammen beten. Wenn du sagst, das bin ich, während wir alle die Augen geschlossen haben, will ich dich fragen, hey, möchtest du heute zu Jesus kommen? Möchtest du ihm heute dein Leben geben? Hey, dann heb doch mal deine Hand jetzt hoch. Ich möchte gern mit dir beten. Heb deine Hand ruhig hoch. Come on. Du brauchst dich nicht zu schämen. Hey, wir waren alle mal an diesem Punkt. Wir brauchen Jesus. So sehr, so sehr. Danke, so viele Hände. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Nur Jesus kann es tun. Nur Jesus kann dich retten. Wir können uns nicht selber retten. Nur er kann es tun. Könnt die Hände gerne runternehmen. So viele. Danke. Komm, wir beten mal gemeinsam und lass uns doch alle zusammen beten als Church. Lass uns sagen, lieber Herr Jesus, rette mich, vergib mir meine Schuld. Oh, ich habe so lange ohne dich gelebt. So viel Schuld auf mich geladen. Vergib mir, wasch mich rein durch dein Blut. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist und lebst. Lebe auch in mir. Sei du mein Herr und Erlöser. Amen. Amen. Hey, komm, wir geben Jesus mal einen Riesenapplaus. So stark, dass du das mitgebetet hast. Hey, Halleluja.
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.